ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Und da brauche ich zunächst mal den Namen, bitte.
Lisa Trebs.
Geboren?
Am 18. April 1997.
Das heißt, Sie haben fröhlich 28. Geburtstag gefeiert in diesem Jahr?
Genau.
Wie haben Sie gefeiert?
Mit Freunden in kleiner Runde bei einem Brunch.
Geburtsort?
Zwenkau im Landkreis Leipzig.
Das heißt, Sie sind groß geworden irgendwie mit dem Tagebau Zwenkau und mit Belantes.
Genau, also aufgewachsen am Baggersee, aber ihn dann auch langsam füllen gesehen.
Genau, 2015 war es dann freigegeben, glaube ich, genau. Ne, der Zwenkauer See. Werden wir noch darauf zu sprechen kommen, was der Tagebau Böhlen Zwenkau in Ihrer Familie für eine Rolle gespielt hat. Ihre Profession?
Ehrenamtlich bin ich Co-Gründerin und Co-Projektleitung der Initiative Keinheit und hauptberuflich bin ich in der Entwicklungszusammenarbeit unterwegs.
Im Entwicklungshilfeministerium in Bonn?
Genau.
Okay.
Entwicklungszusammenarbeit würde man heute sagen, aber genau.
Stimmt. Das heißt ja jetzt alles anders. Ob es besser läuft, ich weiß es nicht. Und diese Initiative Keinheit, die können wir an dieser Stelle gleich mal erklären. Wer hatte die Idee, dass man über den Zustand der Einheit mal sprechen müsste?
Wir haben Keinheit 2022 gegründet, damals noch als Filmprojekt, um junge Stimmen aus Ostdeutschland hörbarer zu machen, sie in den Diskurs zu bringen, weil wir das Gefühl hatten, wenn über Ostdeutschland berichtet wird, dann häufig aus einer älteren Perspektive, vielleicht auch mit einem Blick von außen auf den Osten. Und wir wollten eben eine vielfältigere Geschichte über Ostdeutschland zeigen von jungen Menschen, wie sie heute Ostdeutschland wahrnehmen.
Also junge Menschen geboren nach 1996.
Genau, also so wird die Generation Z
genau
beschrieben, als Generation, die zwischen 1997 und 2012 geboren ist. Das also eine Generation, die eben auch gar keine DDR- oder Wendezeit-Erfahrung gemacht hat.
Genau, das sind wahrscheinlich auch Menschen, bei denen man erstmal annimmt und unterstellt, ja, das müssten doch nun endlich gesamtdeutsche Menschen sein.
Genau, das dachte ich auch lange Zeit, dass es auf mich zutrifft. Aber habe dann doch gemerkt, als ich weggezogen bin, dass es dann doch noch sehr viele Stereotype übereinander gibt, von Ostdeutschen auf Westdeutsche und genauso auch andersrum. Und dass da noch viel geredet werden sollte, auch wenn man sich eben strukturelle Unterschiede anschaut, die heute noch zwischen Ost und West bestehen.
Man muss da die Qualitäten einer tibetanischen Gebetsmühle wahrscheinlich entwickeln. Weil man kann immer wieder von vorne anfangen, ja. Weil manche Menschen wollen es nicht begreifen. Und dann wird es richtig schwer. Was treibt Sie an, Frau Trebs?
Mich bewegt vor allem der Wunsch, Ungerechtigkeiten abzubauen und gemeinsam mit anderen was zu bewirken. Und es erfüllt mich dann eben auch, wenn die Ideen nicht nur im Kopf bleiben, sondern tatsächlich auch in Aktionen, in Taten umgesetzt werden. Und wenn das auch andere Leute ermutigt, aktiv zu werden und gemeinsam eben gegen Ungerechtigkeiten anzugehen.
Wo erleben Sie Ungerechtigkeiten? Oder wo haben Sie sie erlebt, dass Sie dachten, nee, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen?
Also sowohl, wenn wir uns das Ost-West-Thema anschauen, aber genauso auch im globalen Raum. Ich bin jetzt in der internationalen Zusammenarbeit, in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Da sieht man natürlich auch Unterschiede, Ungerechtigkeiten zwischen dem globalen Norden und Süden. Ungerechtigkeiten lassen sich wahrscheinlich in unterschiedlichen Aspekten des Lebens wiederfinden. Ich bin auch in einer Arbeiterfamilie beispielsweise aufgewachsen. Also auch das Thema Armut, Reichtum in Deutschland.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Momentan in Bonn, wo ich jetzt seit knapp 5 Jahren lebe, aber auch in Kopenhagen, da habe ich meinen Bachelor gemacht und genauso aber auch bei meiner Familie im Leipziger Neuseenland.
Kopenhagen ist eine super schöne Stadt, aber irrsinnig teuer. Kann man sich da wirklich zu Hause fühlen?
Da kann man sich zu Hause fühlen, wenn man da studiert, denke ich. Da gibt es für europäische Studierende bis heute noch die Möglichkeit, quasi wie so eine Art BAföG zu bekommen, dass man nicht zurückzahlt, wenn man sich am Arbeitsmarkt beteiligt. Das habe ich damals dann eben auch gemacht, aber hatte auch das Glück, ein Stipendium bekommen zu haben. Von daher war es dann auch schon möglich, da zu leben.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Ich habe vor kurzem einen Sänger entdeckt, Young Pep. Der ist erst 16 und Musiker aus Leipzig und der rappt unter anderem über das Aufwachsen in Ostdeutschland, über Widersprüche, Ängste und eben auch Hoffnungen. Und das hat mich berührt, weil er eben auch meine Generation ist, aber nochmal um einiges jünger und das Thema eben da auch immer noch eine Rolle spielt. Also Aufwachsen in Ostdeutschland, was bewegt einen da?
Haben Sie überlegt, den mal anzusprechen für Ihr Projekt oder ist der zu jung und darf nicht, weil er nicht Generation Z ist? Doch, ist er ja.
Ja, also genau.
Genau, bis 2012. Genau. Erst 2008 wahrscheinlich, der Jahrgang 2008.
Genau, also mitmachen können eigentlich alle und generell fahren wir auch einen generationsübergreifenden Ansatz. Also wir wollen auch, dass unterschiedliche Generationen ins Gespräch kommen.
Aber ich dürfte nicht teilnehmen, oder?
Naja, vielleicht mitmachen bei unserer Initiative nicht, aber mitdiskutieren zu den Veranstaltungen kommen natürlich.
Okay, Young Pep hören wir, wenn es gleich bei MDR Kultur trifft, weil so viele Menschen werden ihn nicht kennen und das sollte sich massiv ändern, behaupte ich mal an dieser Stelle. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Zurzeit lese ich Frei von Lea Ippi über das Erwachsenwerden am Ende der Geschichte. Da geht es um die Zeit des Umbruchs in Albanien, das finde ich sehr spannend. Aber genauso haben mich auch die Bücher Die Möglichkeit von Glück von Anne Raabe und Die schönste Version von Ruth Maria Thomas beeindruckt.
Wie beginnt der Tag?
Mit einer Dusche, einem Kaffee und Radeln am Rhein.
Das heißt, Sie machen Frühsport?
Naja, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit.
Ach so, okay.
Und habe das Privileg, am Rhein lang fahren zu können.
Wir bewegen uns, Frau Trebs, und auch deshalb sind Sie heute Gast bei MDR Kultur trifft auf den Tag der Deutschen Einheit zu, 35. Ausgabe. Mit welchen Gefühlen nähern Sie sich dem Datum 3. Oktober 2025?
Immer mit einem ambivalenten Gefühl, weil das ist das Datum, wo viel über Ostdeutschland gesprochen wird. Aber gleichzeitig merken wir auch über die letzten Jahre hinweg, dass über oder auf eine bestimmte Art und Weise über Ostdeutschland berichtet wird und auch eben über den Tag der Deutschen Einheit. Aber gleichzeitig freue ich mich auch, dass das Thema immer Aufmerksamkeit bekommt zu einem bestimmten Datum. Aber gleichzeitig sind wir der Auffassung bei der Initiative, dass es eigentlich durchgängig Thema sein sollte und eben nicht nur zu diesen bestimmten Daten.
Zumal da ja also die veranstaltenden Länder natürlich sehr, sehr positive Darstellungen wahrscheinlich im Zweifelsfall wählen werden. Ich weiß nicht, wie es im Saarland sein wird. Und wer ins Saarland fährt, was sicherlich ein tolles Reiseziel ist. Sie fahren nicht hin, Sie haben ein anderes vor. Wie war das im letzten Jahr? Da war MacPom, Schwerin?
Genau, Schwerin. Und wir waren auch mit vor Ort als Initiative Keinheit, weil sich da auch die Kulturhauptstadt Chemnitz vorgestellt hat. Wir machen gerade ein Kulturhauptstadtprojekt mit der Initiative. Genau, und waren deswegen auch in Schwerin mit vor Ort. Ich fand es ganz spannend, weil es für mich der erste offizielle Tag der Deutschen Einheit organisiert von einem Bundesland war, den ich selber miterlebt habe. Ja, es gab Diskussionen über diesen Tag, aber es gab eben auch einfach sehr viel Vorstellungen über die unterschiedlichen Bundesländer. Es war eben wie so ein Volksfest, ne, wo es eben auch Tanz und Essen und so weiter gab. Also ich hätte mir, glaube ich, noch mehr Auseinandersetzung mit dem Thema gewünscht. Dazu haben wir auch beigetragen und in Schwerin ist es natürlich auch Thema. Mecklenburg-Vorpommern, ja auch eins der neuen Bundesländer, die sich mit dem Thema auch auseinandersetzen. Genau, deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie es dieses Jahr im Saarland aussehen wird.
Genau, Tag der Deutschen Einheit ist wahrscheinlich so ähnlich wie Grüne Woche. Also alle stellen ihre Spezialitäten und Vorzüge dar und die Diskussionen kommen möglicherweise zu kurz. Sie hätten ja, vielleicht haben Sie es ja, das Einheitsklischee-Bingo, das Bullshit-Bingo anbieten können, finde ich auf der Seite von Keinheit, finde ich total toll. Da werden so Überschriften angeboten wie, also zum Thema Einheit, 3. Oktober, mit Blick auf Ostdeutschland. Expertinnen erklären den Osten für den Westen, Safari-Journalismus westdeutscher Journalistinnen, West-Selbstkritik mit einer Prise Ostverständnis, irgendwas mit AfD. Wer soll das Bullshit-Bingo spielen?
Jede Person kann das theoretisch spielen. Wir haben es uns aber so gesagt, dass man, wenn man sich eine Rede anhört oder eben Berichterstattung in der Zeitung oder auch im Radio und so weiter über den Tag der Deutschen Einheit liest, hört, dass man sich das Bingo zur Seite nehmen kann und eben schaut, wo trifft dieses Klischee zu oder wo ist die Berichterstattung eben so, wie sie schon die letzten Jahre gelaufen ist und wo sehen wir vielleicht doch noch ein bisschen Veränderung. Aber wir hatten schon einige Personen, die uns gesagt haben, sie hatten jetzt schon ein Bingo, einige Tage auch vor dem Tag der Deutschen Einheit.
Das ist schon, ja, das ist eine Möglichkeit zum Selbstschämen, ne? Also wenn man sagt, oh ja, genau das habe ich gedacht, genau das passiert in schöner Regelmäßigkeit. Was sind das, Frau Trebs, für jüngere Menschen, die sich so einem Projekt wie Keinheit verschreiben? Was haben die für besondere Interessen für eine bessere Verständigung zwischen Deutschen zu werben?
Also ich würde sagen, unser Team ist mittlerweile recht unterschiedlich aufgestellt. Gestartet hatte das mit einer Freundin und mir. Wir kennen uns eben von Schulzeiten. Ich bin damals nach der Schule weggegangen, weggezogen und sie ist da geblieben und nach Chemnitz gezogen. Und wir haben das Projekt quasi ins Leben gerufen, aber haben dann immer mehr Leute gefunden, die sich für das Thema auch interessiert haben, sowohl durch die Anfänge der Seriendokumentation, da waren wir eben auch auf Suche nach unterschiedlichen ProtagonistInnen.
Sie und haben darüber ja 10 lange Interviews geführt,
genau,
mit 10 Personen.
Genau, und das dann in diesem Film verarbeitet in 5 unterschiedlichen Serienteilen. Und darüber haben wir eben Menschen auch generiert, die dann bei der Initiative Keinheit mitmachen. Aber es ist jetzt auch immer größer geworden, also auch über Social Media. Mittlerweile haben wir ein Team, das deutschlandweit verteilt ist. Also die sitzen nicht nur in Ostdeutschland. Ich sitze beispielsweise ja auch in Bonn. Wir haben auch ein Teammitglied aus Wuppertal. Wir haben mittlerweile auch Teammitglieder, die gar nicht selber ostsozialisiert sind, die sich aber eben trotzdem für das Thema interessieren und denken, man müsste mehr ins Reden kommen über die deutsche Einheit. Deswegen sind wir mittlerweile ein recht diverses Team.
Das klingt toll, das klingt sehr vielfältig an Angeboten, die Sie machen. Und wie erfolgreich ist das? Wie erfolgreich sind die Gesprächsformate an unterschiedlichen Städten?
Also in Ostdeutschland würde ich sagen, sehr erfolgreich. Wir sind eben vor allem in Chemnitz gestartet, auch durch die Kulturhauptstadt hatten wir die Möglichkeit, diese Seriendokumentation über eine Mikroförderung zu finanzieren. Und da war dann eben auch der Standort, wo wir angefangen haben, mit unterschiedlichen anderen Formaten uns auszuprobieren. Also beispielsweise mit Filmgesprächen, aber auch mit ersten Workshops. Und da kommen auch immer viele Leute.
Zum Beispiel, Sie waren am 20. September in Chemnitz im Lokomov. Auf eine Eierschecke mit, heißt das Gesprächsformat.
Genau.
Wie ist das gelaufen, wissen Sie es?
Auch ganz gut, aber ich würde sagen, dieses Jahr ist Chemnitz nochmal eine besondere Stadt und hat so viel Angebot, dass es mittlerweile auch schwer ist, herauszustechen.
Das stimmt.
Genau, also dieses Jahr würde ich sagen, ist nochmal ein spezielles Jahr, aber gerade in den letzten Jahren haben wir auch in Chemnitz sehr viel Zuspruch bekommen. Auch zur Eierschecke kamen ein paar Leute, aber nicht so viele wie normalerweise. Und wir waren auch schon in unterschiedlichen anderen Städten unterwegs, in Leipzig, in Erfurt, in Berlin. Aber wir versuchen eben auch nicht nur die Großstädte abzuarbeiten, sondern auch in kleineren Städten aktiv zu sein. Also beispielsweise in Zwickau, in Thalheim waren wir mal. Genau, und da kommt es eigentlich immer recht gut an. Die Leute haben was zu sagen. Es kommen eben auch nicht nur jüngere Menschen, sondern gerade eben zu diesen Dialogformaten, zu Filmgesprächen, auch ältere Menschen, die dann eben auch ihre Geschichten teilen. Und das ist immer ganz spannend, die unterschiedlichen Generationen dann auch im Gespräch zu sehen. Aber gleichzeitig haben wir jetzt eben auch versucht, ein paar Formate in westdeutschen Städten umzusetzen. Und da ist das Ausgangsszenario eben einfach ein ganz anderes. Da muss man auch ganz anders über diese Thematik deutsche Einheit und Ostdeutschland und warum geht uns das irgendwie alle was an, sprechen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Letztes Jahr waren wir unterwegs gemeinsam mit der Stiftung Friedliche Revolution. Die hatten so eine Ausstellung zum Thema Friedliche Revolution. Und wir sind Teil des Rahmenprogramms gewesen. Und da kamen tatsächlich sehr wenige Leute zu den Veranstaltungen. Also wir waren froh, wenn so 1, 2, 3 Leute mit am Start waren. Aber einfach, weil das Thema nicht so präsent ist wie in Ostdeutschland.
Ich muss darauf hinweisen, es gibt eine tolle Dokumentation in der Mediathek. Es wird auch im Fernsehen ausgestrahlt werden. Eine dritte Dokumentation von meinem Kollegen Matthias Schmidt. Der hat 2 Dokumentationen gemacht. Die eine heißt Wut, eine Reise durch den zornigen Osten, wo er Leute hat reden lassen über das, was sie unzufrieden bzw. zornig macht. Bis zu der Grenze, wo Straftatbestände ansonsten gegriffen hätten. Und jetzt hat er gesagt, okay, das war jetzt der Osten und zum 3. Oktober wird sowieso ganz viel über den Osten berichtet und nicht immer ist alles schön und gerecht und fair. Jetzt fahren wir in den Westen. Wut, jetzt fahren wir in den Westen von Matthias Schmidt, der Film, in der Mediathek. Und da ist mir aufgefallen, dass es erstens große Vergleichbarkeiten gibt, also Transformationsschäden in Anführungszeichen, Deindustrialisierungsschäden bei Menschen, die Ewigkeiten im Bergbau oder im Stahl gearbeitet haben und jetzt halt nicht mehr verschuldete, hochverschuldete Städte, in denen jahrzehntelang nichts mehr passiert ist. Viel schlechtere Infrastruktur als im Osten teilweise. Eigentlich müsste das Interesse aneinander sehr, sehr groß sein. Aber schwer.
Genau, es ist tatsächlich schwer, obwohl es viele Verbindungen geben könnte. Also eben auch gleiche Erfahrungen, die gemacht wurden oder ähnliche jedenfalls, gerade wenn es um das Thema Strukturwandel geht. Da könnte man den Ruhrpott und die Lausitz auch gut mal zusammenstecken und das passiert zum Teil auch schon, aber einfach um in so einen Dialog zu kommen. Aber ich glaube, gerade wenn man es framed unter dem Thema deutsche Einheit, dann ist es eben in Westdeutschland ein häufig vergessenes Thema oder eins, das eben als nicht so wichtig wahrgenommen wird. oder als bereits abgeschlossenes Thema. Die deutsche Einheit ist schon passiert. Was geht mich das heute noch an? Wobei wir eben sagen, diese Transformation, die seit 89 passiert ist, das ist eben ein fortführender Prozess. Das ist nicht einfach so abgeschlossen. Und gerade wir als junge Generation beschäftigen uns auch immer noch damit. Und es sollte uns eben gesamtdeutsch irgendwie auch was angehen, wenn es eben bestimmte Herausforderungen in Ostdeutschland gibt, die gesamtdeutsch aber gedacht werden sollten. Also gerade wenn es auch beispielsweise um das Erstarken von rechten Kräften von der AfD geht, dann sehen wir ja jetzt auch ähnliche Entwicklungen in Westdeutschland, in westdeutschen Städten. Jetzt waren erst in NRW Kommunalwahlen, ja, auch in einer Stadt wie Duisburg.
Gelsenkirchen, Hochburg.
Genau. Mhm. Also gibt es einfach auch.
Kaiserslautern war auch ein gutes Ergebnis für die AfD, ja.
Genau, also es gäbe eigentlich genug Grund, gemeinsam über gemeinsame Herausforderungen auch zu sprechen und zu schauen, wie gehen wir damit um, wie geht ihr damit um und wie finden wir auch gemeinsame Strategien. Und ich habe das Gefühl, da passiert auch was, da passiert auch immer mehr, also dass man sich versucht auszutauschen, aber das passiert dann vielleicht eben nicht auf so einer Dialogveranstaltung, sondern wirklich über das Vernetzen von Akteuren, von Organisationen.
Wie setzen Sie sich denn mit AfD-Positionen auseinander? Denn die sind ja nun nicht unwichtig.
Innerhalb der Initiative, meinen Sie?
Mhm. Kommen AfD, bekennende AfD-Freundinnen und Freunde zu den Veranstaltungen und sagen auch, ich bin übrigens AfD, weil?
Bisher ist uns das noch nicht so passiert, aber auch, weil wir mit diesem Film, den wir gestaltet hatten, die Seriendoku, die 10 Menschen, die wir ausgewählt haben, die sich bei uns auch gemeldet hatten, die waren eben, oder wir wollten eben auch ein diverses Bild von jungen Ostdeutschen zeigen und eben nicht einer jungen Rechten, die eh schon gerade über Social Media und so weiter einfach schon eine Stimme hat, auch sehr laut ist, nicht noch stärker machen, sondern eben auch mal den Gegenpol zeigen. Also junge Menschen, die sich im ländlichen Raum auch für eine demokratische Zukunft einsetzen. Und ich glaube, dadurch, dass wir den Film schon so gestaltet haben, sprechen wir auch das Klientel nicht unbedingt so an. Aber es ist natürlich ein Thema, das Erstarken der Rechten. Das ist auch eine Herausforderung und das sprechen auch immer wieder junge Menschen bei den Veranstaltungen an. Also ein Serienteil geht genau darum.
Wird auch absehbar zu den Vorurteilen über Ostdeutschland gehören, die Stärke
genau
der AfD.
Genau, also als ich weggezogen bin, das war auch 2015, das war eben als Pegida auch losging, da habe ich schon auch die Erfahrung gemacht, dass der Osten mit der Pegida oder rechten Strukturen, später dann eben auch der AfD, gleichgesetzt wurde und dass da kein differenziertes Bild über den Osten entstanden ist. Und ich glaube, da sind wir immer noch dabei, uns das zu erkämpfen. Aber ich habe auch das Gefühl, da ist in den letzten Jahren viel passiert.
Und das ist das dicke Brett, was Sie zusammen auch mit anderen bohren, hier für mehr Verständnis und für ein differenziertes Bild zu sorgen. Lisa Trebs bei MDR Kultur trifft, Mitgründerin der Initiative der Aktion Keinheit. Und wir haben über Young Pep schon gesprochen, 16-Jähriger aus Leipzig, der einen Titel spielt, Junge Träume aus Gold, jetzt bei MDR Kultur trifft, für Lisa Trebs und alle anderen.
Mein Pulli ist von Dickies und das Trikot von Yamaha. Ich trage lila Baggy-Hosen, treffe Mila am Kanal. Bin hier seit 08, gleiche Gegend, selbe Stadt. Hier im Osten gibt es Feinde, das wurde mir früh beigebracht. Auf meiner Mütze steht Fuck Nazis und ich trage sie jeden Tag. Doch mein Papa macht sich Sorgen und sagt, nimm die lieber ab. Das ist nicht normal, so viel Hass in dieser Welt. Ja, ich würde gern was verändern, doch ich bin leider kein Held. Ja, ich würde gern was verändern, doch ich bin leider kein Held. Ey. Junge Träume aus Gold, seh die Sonne hinter grauem Beton. Gegen Wind, doch wir laufen davon. Kommst du mit mir mit? Komm, wir laufen davon. Junge Träume aus Gold, seh die Sonne hinter grauem Beton. Gegen Wind, doch wir laufen davon. Kommst du mit mir mit? Komm, wir laufen davon. Ich steig in die 14 bis zum Westwerk, meine Brüder sind schon da. Heute bin ich 16, morgen 18 und vielleicht bald schon ein Star. Hol mir was Kaltes aus dem Konsum und dann komm ich wieder klar. Ja, ich hab keinen Bock auf Konflikte, also komm mir nicht zu nah. Ja, es fuckt mich ab, Deutschland hat mich verkackt. Sag, warum gebt ihr diesen Faschus wieder so viel Macht? Und Mama sagt, Wir brauchen Liebe in der Welt, weil nach jeder grauen Wolke scheint die Sonne wieder hell.
Ja, ich würde gern was verändern, doch ich bin leider kein Held. Ja.
Young Pep, der junge Leipziger mit diesem Titel hier bei MDR Kultur trifft für Lisa Trebs, Co-Projektleiterin der Aktion Keinheit.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Ich suche mal das richtige Wort. Was ist das? Eine Aktion? Ist Quatsch. Keinheit ist eine
Initiative.
Initiative, das ist das richtige Wort. Genau. Vielen Dank, Frau Trebs. Haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Ich habe kein konkretes Vorbild und auch keine Lebensmaxime, eher viele kleine Impulse, die mich auf meinem Weg begleitet haben.
Sie haben eine Lebensmaxime. Wir haben darüber gesprochen. Sie wollen Gerechtigkeit.
Ja, das stimmt.
Und Sie wollen Verständigung.
Da haben Sie recht.
Und einen differenzierten Blick auf die Menschen und auf die Welt und auf die Gesellschaften.
Und so haben Sie meine Lebensmaxime formuliert.
Ich wusste, dass wir was finden. Ich wusste es. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Jenseits der wunderbaren finanziellen Förderung in Kopenhagen und in Dänemark.
Ich hatte ja, wie gesagt, in Dänemark meinen Bachelor studiert und in Großbritannien hatte ich dann noch die Möglichkeit, meinen Master zu machen. Und da waren natürlich auch andere deutsche Studierende dabei, aber mir ist dann schnell aufgefallen, dass ich in diesen Kreisen häufig die einzige Ostdeutsche war oder es höchstens noch ein, zwei andere gab. Und es hat mich dann schon relativ früh auch stutzig gemacht, warum das denn so ist, warum sonst niemand aus den neuen Bundesländern mit mir studiert. Und das war irgendwie auch so der Ausgangspunkt, warum ich mich mehr mit meiner eigenen ostdeutschen Herkunft, mit meiner Identität beschäftigt habe, weil es eben bis heute einfach diese strukturellen Unterschiede gibt. Und es fängt schon an mit einem Bewusstsein darüber, einem Wissen darüber, dass es überhaupt Stiftungen gibt, die einen unterstützen könnten, aber natürlich auch damit, welche beruflichen Vorbilder man in der Familie hat. Ich hatte schon erwähnt, meine Familie war einfach eine Arbeiterfamilie, keine akademische Familie. Das heißt, ich hatte jetzt auch keine akademischen Vorbilder auf meinem Bildungsweg. Aber genauso auch was wie Vermögensunterschiede, Einkommensunterschiede, die halt bis heute einfach einen Bildungsweg von einer normalen ostdeutschen Person prägen. Und deswegen bleibt es eben bis heute ein Privileg, im Ausland zu studieren, so wie ich das machen konnte. Ich hatte damals das Glück, dass mich meine Schulleiterin vorgeschlagen hatte für ein Stipendium. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nie auf die Idee gekommen, mich da überhaupt drüber zu informieren.
Das heißt, Sie sind die Erste in Ihrer Familie, die studiert hat?
Genau.
Wow. Eine echte Aufsteigergeschichte nennt man das dann, ne?
Ja, könnte man so sagen.
Aufsteigerinnengeschichte. Ja. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten, Frau Trebs?
Vor allem, wenn ich mit anderen jungen und auch motivierten Menschen zusammenarbeite. Und das mache ich mit Keinheit eigentlich fast tagtäglich. Aber genauso fühle ich mich sehr lebendig bei Workshops oder Filmbesprechungen, wenn danach Teilnehmende auf uns zukommen und sagen, hey, bei euch habe ich mich das erste Mal so richtig gesehen und gehört gefühlt. Und ihr sprecht mir aus der Seele über die Themen, die ihr sprecht. Ich dachte immer, ich wäre allein damit. Also das finde ich irgendwie auch sehr bewegend und lässt mich auch lebendig fühlen.
Woran glauben Sie?
Besonders, dass junge Menschen in Politik und Gesellschaft stärker gehört werden sollten, insbesondere eben ostdeutsche Jugendliche und insbesondere eben auch die, die sich für Demokratie und Toleranz engagieren, weil das eben häufig Stimmen sind, die im gesamtdeutschen Diskurs nicht so stark vertreten sind.
Woran liegt das, dass die nicht so gehört werden, wie Sie sich das wünschen?
Ich glaube, das passiert jetzt immer mehr, aber gerade auch im ländlichen Raum gibt es einfach weniger Strukturen oder auch weniger finanzielle Mittel, um sowas zu ermöglichen. Also einfach, wenn man eine Idee hat, was umzusetzen, dann kann das irgendwie schon funktionieren, wenn man FreundInnen hat, die da irgendwie was mit einem versuchen zu machen. So ist ja auch Keinheit letztendlich gestartet mit einer Idee und irgendwie mit einem Freundeskreis, der Lust hatte mitzumachen. Aber trotzdem, wenn eben diese finanziellen Mittel fehlen, wenn Netzwerke fehlen, das ist auch ein sehr großes Problem, gerade eben in größere gesellschaftliche Strukturen, in die Politik, dann wird man eben auch nicht gehört. Und das muss man sich eben auch erarbeiten. Das dauert Zeit, das dauert einfach lang. Und diese Netzwerke, habe ich aber das Gefühl, erarbeiten sich.
Und
Schritt für Schritt.
Und natürlich ist es nicht besonders förderlich, wenn junge Menschen dann eher doch ungern in Parteien eintreten und dort versuchen, wirksam zu werden. Also wenn man die vorhandenen Strukturen nicht nutzt, dann muss man auch sagen, ja, ich wundere mich nicht, dass ihr nicht gehört werdet, weil ihr macht da nicht mit. ist ein Problem vielleicht auch.
Ja, wobei Parteien ja nicht unbedingt das einzige Medium sein müssen, worüber man gehört werden kann.
Das ist,
ne?
Richtig. Das ist richtig.
Also deswegen versuchen wir beispielsweise auch mit der zivilgesellschaftlichen Struktur wie Keinheit eben auch junge Stimmen sichtbar zu machen über das Medium Film, aber genauso eben auch über Social Media. Also darüber klappt es ja auch. Genau, aber ich würde trotzdem auch sagen, es ist ein Privileg, das irgendwie machen zu können, weil sich politisch einzusetzen, das hat übrigens auch die Shell-Jugendstudie 2024 gezeigt, dass immer mehr junge Menschen sich auch für Politik interessieren und sich einsetzen wollten, aber eben die Strukturen zum Teil fehlen oder eben die Vereinbarkeit, gerade eben in so einer unsicheren Zeit, in der wir eben auch gerade leben, mit einer wirtschaftlich schwierigen Lage und so weiter, sich dann eben auch noch auf Ehrenamt zu konzentrieren oder eben seine Stimme sichtbar zu machen oder hörbar zu machen, frisst eben auch Zeit, die man dann eben vielleicht neben dem Studium oder genau neben der Ausbildung noch in einen zusätzlichen Job reinsteckt.
Ja, verstehe. Und projektweise engagieren, das ist ja schon wirklich seit Jahren, Jahrzehnten bei jüngeren Erwachsenen durchaus angesagt, nur die ganz, ganz feste Bindung an eine Partei oder so, an Gewerkschaft etc. pp.
Ja.
Freiwillige Feuerwehr ist hier eine große Ausnahme. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz langfristige Bindungen.
Ja.
Lisa Trebs, geboren 1997 in Zwenkau und in Böhlen aufgewachsen. Und der Tagebau war für ihre Familie wichtig. Der Tagebau Zwenkau, habe ich gelernt, 1921 bis 1998. Das ist eine lange Zeit. Und Generationen ihrer Familie haben dort gearbeitet und waren sowas wie Gundermann. Habe ich übrigens gewartet auf den Musikwunsch bei Ihnen, ehrlich gesagt. Der singende Baggerführer.
Genau, also den Film mochte ich auch sehr gerne. Ja. Auch eine sehr spannende Geschichte. Aber genau, also das Thema Tagebau und auch Strukturwandel danach hat mich und meine Familie eben schon durchaus beschäftigt. Dadurch, dass der Tagebau eben ein Arbeitsplatz war, dass man eben da hingezogen ist, weil es eine Möglichkeit war, da zu arbeiten. Aber gleichzeitig zum Beispiel auch bei meiner Oma, das Dorf wurde damals auch weggebaggert. Also heißt, so ein Stück Heimat ist auch verloren gegangen. Mhm. Aber ich finde es jetzt auch spannend, wie sich das Leipziger Neuseenland konkret jetzt eben auch entwickelt oder verändert hat und ja auch irgendwie zu einer attraktiveren zu einem touristischen Raum entstanden ist.
Ja, sieht auf jeden Fall schön aus. Die Wassergrundstücke sind relativ teuer geworden. Für die Besserverdiener was. Schulzeit war problemlos und schön für Sie? Haben Sie so erlebt?
Ja, durchaus. Aber ich denke auch, weil... Wo starte ich da? Also ich fand die Schulzeit sehr schön. Ich glaube, ich habe auch von früh auf mitbekommen, dass eben Schule ein Raum ist, wo sich einfach sozial so viel bewegt, wo man einfach Freunde auch trifft. Bei mir in der Schule waren auch viele Leute aus unterschiedlichen Städten, die dann eben zusammenkamen und dadurch meinen Freundeskreis eben auch sehr breit im Landkreis verbreitet. Und das war sehr schön. Meine Eltern aber trotzdem einfach sehr eingebunden in die Arbeit waren. Das heißt, ich musste auch früh einfach recht selbstständig sein, bin dann mit dem Bus zur Schule gefahren und so weiter. Aber grundsätzlich fand ich die Schulzeit sehr schön.
Und Gitarre haben Sie gelernt?
Genau.
Ziemlich gut.
Genau, mit 6 Jahren habe ich schon angefangen. Aber auch wenn mein Papa sich damals selber während der DDR-Zeit noch das Gitarrespielen beigebracht hatte. Und dann war das für mich auch Anlass, irgendwie was musikalisch zu machen und dann eben auch Gitarre spielen zu lernen. Dann habe ich während meiner Jugendzeit auch in einer Jazzband gespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch als ich weggezogen bin, dann erst nach Dänemark, habe ich dann da auch eine Band gegründet. Das war sehr cool.
Sehr schön. Vorher haben Sie noch Au-pair in Irland gemacht.
Genau.
Und ich fand das so toll. Also warum gehen manche Leute, wenn sie können, und warum bleiben manche Menschen? Da können Sie sich ja mit Ihrer Freundin Vanessa auch schöne Geschichten erzählen, die in Chemnitz studiert hat. Und Sie haben erstmal Au-pair in Irland gemacht. Und ich fand die Begründung so schön, dass Sie gesagt haben, ich habe nichts gegen eine Familienbubble, in der jedes Jahr dasselbe gemacht wird, nämlich Urlaub auf Rügen. Aber jetzt möchte ich etwas anderes sehen. Fand ich eine sehr, sehr schöne Motivation. Aber das haben Sie auch ziemlich konsequent dann durchgezogen. Und in Irland haben Sie tatsächlich dann auch nach einigen Startschwierigkeiten richtig Anschluss gefunden, auch durch die Musik.
Genau,
Sessions im Pub, im irischen Pub. Das fand ich toll.
Genau, fand ich auch sehr toll. Ich habe mich sowohl dem lokalen Chor angeschlossen, als dann auch jeden Donnerstag im Pub mit Musik gemacht, mit den Musikern, die sich dann eben wöchentlich getroffen hatten, mit ihren unterschiedlichen Instrumenten, und wurde dann sehr integriert in die musikalische Szene. Das war auch für mich sehr spannend, einfach mal so einen anderen musikalischen Einfluss dann zu haben. Aber eben auch, um einen Raum zu finden, wo man irgendwie so Anschluss findet und wo man sich dann auch einfach schon musikalisch irgendwie verstanden fühlt.
Dann das Bachelorstudium in Kopenhagen, das Masterstudium in Großbritannien, wo genau?
In
wo?
Brighton.
In Brighton. Brighton Rock. Queen, früher Titel, erster Erfolg. Brighton Rock. Entwicklungspolitik, internationale Beziehungen, was hat Sie daran so interessiert?
Ich glaube, das hat auch angefangen, als ich dann weggezogen bin, das erste Mal nach Irland. Hat mich einfach gereizt, in einem anderen Setting zu sein, in einer anderen Sprache zu sprechen und eben auch eine andere Kultur kennenzulernen. Und das, würde ich sagen, hat sich dann auch so fortgesetzt. Deswegen kam eben auch die Entscheidung, dann in Dänemark zu studieren. Also ich hatte keine Lust, dann nach diesem aufregenden Jahr in Irland wieder zurückzugehen, sondern irgendwie da so weiterzumachen. Und in Dänemark, also ich hatte, glaube ich, von Anfang an nicht wirklich eine Idee, was ich mal später machen wollte. Aber das hat sich dann so nach und nach ergeben, auch durch unterschiedliche Projekte, die ich dann mit anderen Studierenden gemacht habe. Zum einen eben auch dieses internationale Studierendenmagazin Critical Edges, gemeinsam mit Studierenden aus Marokko, aus den USA, aus Indien. Das war einfach für mich auch so ein spannendes Erlebnis, Themen von jungen Menschen aus unterschiedlichen Ländern der Welt zu diskutieren und das eben in so einem Magazin zusammenzubringen. Und dann hat sich so langsam die Idee geformt, im internationalen Raum dann eben auch beruflich tätig zu werden.
Ich habe gedacht, das ist ja spannend, weil ich glaube, dass der Prozess der deutschen Einheit, speziell die 90er Jahre, wo man ja glaubte, über sehr viel Geld noch zu verfügen, aus westdeutscher Perspektive, wurde der Prozess der deutschen Einheit auch von nicht wenigen als Entwicklungspolitik begriffen. Würden Sie mir da folgen? So nach der Devise, okay, also wenn sich die DDR so entwickelt und so ist, wie die BRD war, dann sind wir vereint.
Genau, dieser Entwicklungsbegriff an sich kann ja auch schon kritisch beleuchtet werden. Also was bedeutet Entwicklung eigentlich? Ist es eben Angleichen an eine bestimmte Norm?
Genau, wir wissen, wie es geht, und in diese Richtung muss es gehen. Genau, das ist also Kolonialismus, genau. Neokolonialismus könnte man es auch nennen.
Könnte man so nennen, genau. Aber genau, also deswegen kann dieser Entwicklungsbegriff natürlich auch kritisch gesehen werden oder sollte es auch, weil es eben keine Aneignung an eine bestimmte Norm sein sollte, sondern die Entwicklung eben auch aus dem Raum heraus passieren sollte. Also bestimmte Herausforderungen, Probleme, die es gibt, dann eben auch lokale Lösungen zu finden, die dann angegangen werden können mit internationaler Unterstützung, wenn wir auf die Entwicklungspolitik schauen. Aber auch wenn wir uns Ost-Westdeutschland anschauen, dann eben, und das wurde ja häufig eben nicht gemacht, die Stimmen dann aus Ostdeutschland zu hören und eben auch zu schauen, was gibt es schon für unterschiedliche Strukturen und Prozesse, die man vielleicht auch umdenken könnte, statt alles niederzureißen und von null quasi zu beginnen.
Genau, ich glaube, das Bedauern darüber, dass das nicht passiert ist in den frühen 90er Jahren, ist heute bei manchen ziemlich groß, dass man nicht geschaut hat, was ist denn jenseits der Ideologie an Strukturen da, warum hat das so gut funktioniert und könnte man das übertragen?
Ja.
So ein bisschen Großkotzigkeit und Arroganz war schon da, ne? Das nicht sehen zu wollen.
Also ich meine, ich habe es ja selber nicht erlebt als 97er Jahrgang.
Aber Sie haben es erzählt bekommen,
oder? Erzählt bekommen habe ich es, ja.
Auch die Beerdigung der Braunkohle, das war ja ein Prozess, der so rasend schnell ging und von daher nicht vergleichbar mit mit der Transformation Steinkohle im Ruhrgebiet beispielsweise, ein Prozess über Jahrzehnte, finanziell üppig begleitet. Ja. Das war eine völlig andere Qualität.
Aber deswegen ist es ja so wichtig, drüber zu sprechen und auch mit unterschiedlichen Generationen und auch mit Ost und West.
Lisa Trebs, Co-Projektleiterin der Initiative Keinheit. Die Sichtweise der sogenannten Generation Z, also Menschen geboren nach 1996 in Ostdeutschland, in Westdeutschland. Ihre Sicht auf die innere deutsche Einheit und auf die gesellschaftlichen Zustände. Das ist das große Ziel. Und die Kulturhauptstadt Europa, Chemnitz 2025, war für Sie, Lisa Trebs, und Kolleginnen und Kollegen natürlich auch eine gute Chance, nochmal Sichtbarkeit und auch finanzielle Unterstützung zu bekommen für das, was Sie vorhaben. War natürlich ein glücklicher Zufall, oder?
Genau, das war ein glücklicher Zufall und eben auch der Startschuss für unser Projekt. Wir hatten uns damals auf eine Mikroprojektförderung beworben, um die Seriendoku zu produzieren. Und damit hat eben auch alles gestartet. Dann sind ja auch mehr Leute auf uns zugekommen und dann dachten wir uns, wir versuchen es nochmal mit einem größeren Projekt, uns bei der Kulturhauptstadt zu bewerben. Und glücklicherweise hat es auch geklappt. Und wir führen jetzt ein Projekt durch, das heißt Generationsgeschichten, Grenzen überwinden, Identitäten gestalten. Und da geht es darum, generationsübergreifend ins Gespräch zu kommen in Chemnitz und der sogenannten Kulturregion. Also wir waren auch in Zwickau und Thalheim unterwegs, aber genauso eben auf europäischem Level, wo wir uns mit jungen Menschen in Tschechien und Polen austauschen, wie sie eben heute auch die Transformationszeit wahrnehmen, wie daran erinnert wird und wie sie das heute auch noch als junge Generation betrifft oder beschäftigt.
Die Polen und Tschechen hatten es leicht, vergleichsweise. Weil die haben nicht zwei unterschiedliche Landesteile, die sie zusammenführen müssen.
Genau, es war eben
eine Erfahrung.
Eine gemeinsame Erfahrung, genau. Und deswegen auch sehr interessant, wie auch die sozialistische Zeit irgendwie wahrgenommen wird. In Ostdeutschland hat man ja durchaus auch eine bestimmte Nostalgie, sogenannte Ostalgie, die in Tschechien und Polen gar nicht so stark ausgeprägt ist. Da wird die sozialistische Zeit konsequent eigentlich eher als was Negativeres wahrgenommen und man ist froh, dass man es geschafft hat, dass man jetzt seine Freiheiten hat.
Beim Stichwort Identitäten gestalten, da habe ich ganz kurz gezuckt. Wie gestalte ich bitte schön eine Identität? Ich denke, ich habe sie oder nicht.
Also wir arbeiten mit einem Identitätsbegriff, der eben nicht starr ist, sondern sich situativ auch ergibt, der auch fluide ist. Also um das einfach mal auch zu erklären, ich fühle mich auch nicht immer ostdeutsch, ne? Also in meinem Arbeitskontext sage ich auch nicht immer, ich fühle mich in dem Sinne gerade ostdeutsch oder wenn ich international unterwegs bin. Aber in bestimmten Settings spielt das eben schon auch eine wichtige Rolle, wenn es um mein Aufwachsen geht oder wenn es auch um den Austausch mit Freunden geht, die ich jetzt in Bonn habe, wo es, keine Ahnung, um Musik geht, mit der wir aufgewachsen sind oder so. Also es ist eben ein Teil von mir, der sich in bestimmten Aspekten widerspiegelt und manchmal eben auch nicht. Und gestalten in dem Sinne, dass gerade eben diese ostdeutsche Identität oder dieses Ostbewusstsein in gewisser Art und Weise auch was ist, was viele erst für sich entdecken. Und das versuchen wir mit dem Projekt eben auch in gewisser Art und Weise zu befördern. Häufig wurde oder lange Zeit wurde Ostdeutschsein eben auch eher schambehaftet, diskutiert. Auch ich habe zum Beispiel ja meinen Dialekt, man kann es ja jetzt auch hören, abgelegt. Und das, wo ich dachte, es war lange Zeit irgendwie unterbewusst, aber mittlerweile denke ich, es war schon eine bewusste Entscheidung, dass ich das gemacht habe, weil er eben belächelt wurde und so weiter.
Das Sächsische hat es schwer, ja. Können Sie noch Sächsisch, wenn Sie sich Mühe geben?
Wenn ich lange Zeit mit meiner Familie unterwegs bin, dann komme ich schon wieder rein und dann passiert das schon wieder, genau. Aber wir versuchen einfach zu sagen, Ostdeutsch sein ist was sehr Unterschiedliches und spielt eben in unterschiedlichen Situationen eine Rolle. Und um noch eine Sache zu dem Thema zu sagen, wir versuchen eben auch zu zeigen, Ostdeutsch sein kann was sehr Unterschiedliches bedeuten für individuelle Personen. Also es kann heißen, dass ich da aufgewachsen bin, dass ich da nach Ostdeutschland gezogen bin, dass ich Eltern habe, die DDR-Erfahrung gemacht haben, aber ich selber in Westdeutschland aufgewachsen bin. Genauso eben auch Kinder von ehemaligen VertragsarbeiterInnen gehen natürlich auch ganz anders mit ihrem Ostdeutsch sein um. Oder genau, ob ich nun als Frau oder queere Person oder wie auch immer auf Ostdeutschland blicke, dann bedeutet das ja immer irgendwie auch was anderes. Genau.
Ich habe übrigens, als die Generation Z, als dieses Label bekannter wurde und als eine Valerie Schönjahn Ostbewusstsein geschrieben hat, eine junge Journalistin, damals bei der Zeit, ich weiß gar nicht, ob sie noch da ist, keine Ahnung, da habe ich gedacht, ich glaube, ich verstehe, was die wollen, diese Generation Z-Menschen. Die rehabilitieren ihre Eltern. Die erzählen die Geschichten ihrer Eltern auf eine Art und Weise, wie sie bisher nicht vorgekommen ist. Also jenseits des Labels Unrechtsstaat DDR. Kann das sein? So ein bisschen?
Also in gewisser Art und Weise. Ich finde es eigentlich sehr spannend, was Daniel Kubiak, das ist ein Wissenschaftler, darüber sagt. Er beschreibt quasi die Beziehung zu der Elterngeneration aus dieser Nachwendeperspektive als ambivalente Solidarität. Was heißen soll, dass wir in gewisser Art und Weise unsere Eltern sehr gut nachvollziehen können, ihre Geschichten irgendwie verstehen, auch einfach näher dran sind, ne? Und gerade so dieser Bruch, der dann auch mit 89, 90 kam, ja auch was sehr Persönliches, Emotionales ist und dadurch irgendwie auch verständlich. Aber gleichzeitig ist eben auch diese bestimmte Nostalgie gibt, die wir als junge Generation gar nicht mehr so nachvollziehen können, wo wir auch sagen, stopp mal, irgendwie müssen wir da noch mal ein bisschen kritischer über die DDR sprechen. Und wir sehen uns da als Generation in gewisser Art und Weise auch als Bindeglied, weil wir haben diese DDR- und Wendezeit eben selber nicht miterlebt und können deswegen vielleicht auch in gewisser Art und Weise sachlicher, kritischer draufschauen und gleichzeitig eben Emotionalität zulassen in Veranstaltungen, in denen unterschiedliche Generationen aufeinandertreffen.
Das ist spannend. Das ist spannend. Ja, aber können Sie häufig formulieren, wahrscheinlich ja, in den Veranstaltungen. Wie ist das? Sie werden Veranstaltungen haben in Hamburg und in Düsseldorf. Düsseldorf, Partnerstadt von Karl-Marx-Stadt, 1988, glaube ich, diese Städtepartnerschaft gegründet. Ich weiß gar nicht, wie gut das da gelaufen ist. In den zurückliegenden Jahrzehnten hoffentlich weitgehend positiv. Was erwarten Sie, wenn Sie im Westen Veranstaltungen machen und Gespräche führen? Wie viele tatsächlich Westdeutsche sind denn da mit einer westdeutschen Identität und wie viele geflüchtete oder zugereiste Ostdeutsche?
Ja, das ist immer eine spannende Frage. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir Veranstaltungen in Westdeutschland machen. Und unsere Erfahrung war bisher eben schon, dass die Leute, die sich für das Thema interessieren, in gewisser Art und Weise einen Bezugspunkt zum Osten, zu Ostdeutschland haben, ob das nun familiär ist oder eben auch persönlich, weil man im Osten groß geworden ist und jetzt eben in Hamburg oder Düsseldorf lebt. Also ja, es kommen schon immer viele Leute, die einen Bezugspunkt haben, aber es gibt eben auch interessierte Menschen aus Westdeutschland, die also keine oder weniger Bezugspunkte haben und die trotzdem lernen wollen.
Und die richtigen Osthasser, kommen die auch?
Hab ich bisher noch nicht erlebt.
Schade eigentlich, ne? So eine Konfrontation kann ja auch gut tun.
Kann auch gut tun, aber also genau, die Konfrontation ist sicherlich gut, ne, auch mal ins Gespräch zu kommen über schwierige Themen, aber wahrscheinlich wäre es gut, wenn mal Leute kommen würden, die eigentlich eine konfliktivere Meinung haben, weil gerade auch bei solchen Veranstaltungen in Westdeutschland bewegen wir uns immer in einem sehr ähnlichen Spektrum von Menschen, die dann eben kommen und sich schon mit dem Thema beschäftigt haben und dafür interessieren.
Lisa Trebs, Co-Projektleiterin der Initiative Keinheit, zu Gast bei MDR Kultur trifft. Ich wünsche Frau Trebs viel Erfolg bei den Veranstaltungen im Rahmen der Kulturhauptstadt. Ich wünsche viel, fast noch mehr Erfolg im Westen. Ich wünsche Erfolg bei den Ausstellungen, die möglicherweise dann auch in Polen und in Tschechien gezeigt werden. Das zumindest steht auf dem Programm. Und dass Sie insgesamt erfolgreich sind als Generation Z, zu mehr Verständnis innerhalb dieser wunderbaren Nation beizutragen.
Ja, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für den Besuch. Das war MDR Kultur trifft, Redaktion Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bille und in der kommenden Woche, einen Tag nach dem Tag der Deutschen Einheit, ist Aaron Buchs zu Gast. In Wernigerode geboren, in Berlin lebend, Slam-Poet, Moderator und Autor. 2013 ausgezeichnet mit dem Klopstock-Förderpreis für neue Literatur. Aaron Buchs geht in seinem jüngsten Buch der Geschichte seines Großvaters nach. Rolf Bültemann, der die Tizio-Lampe für die DDR nachbauen wollte. Aaron Buchs, der auch bei einer Veranstaltung von Keinheit mit dabei ist, auf dem Podium in Hamburg, wird er auch mit sein. Lisa Trebs, alles Gute.